zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Lieber Herr Walser, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich werde schon den Titel des Vortrags gemäß zu dem Konkordat von 1924-25 heute vor allem zur Finanzierungsfrage sprechen, die auch heute noch eine der virulentesten ist, wenn es um dieses Konkordat geht. Zu vielen anderen Themen, die dieses Konkordat behandelt, dürfen Sie mich aber dann gerne im Anschluss fragen. Aber der Schwerpunkt wird vor allem darauf liegen. Manches werde ich am Rande streifen. Im Oktober 1922, war mitten in den Verhandlungen zum Konkordat, kamen in München die Gegenvorschläge zu den bayerischen Bemerkungen zum Konkordatsentwurf Pacellis aus Rom an. Die Reaktion auf den römischen Entwurf waren, gelinde gesagt, eher verhalten. Zitat: Er ist nicht, wenigstens dem Anscheine nach nicht, auf Dod des gestimmt. Das ist der erste Eindruck, den man von ihm gewinnt, wenn man auf den ersten 7,5 Seiten nur von Verpflichtungen des Staates liest und erst ganz zum Schlusse in kaum 19 Zeilen erfährt, zu welchen Gegenleistungen sich die Kirche verpflichtet. Zitat Ende. So urteilte der bayerische Gesandte am Heiligen Stuhl, Otto Freiherr von Ritter zu Grönestein. Hat sich also Bayern das Konkordat teuer erkauft? Aber lassen Sie uns von vorne beginnen. Am 19. April 1917 erteilte der bayerische König Ludwig III. Dem neuen Nuntius Eugenio Pacelli das Agrément für Bayern. Pacellis Vorgänger Giuseppe Aversa war nach nur knapp 3 Monaten in München verstorben und so schickte der Vatikan mit Pacelli einen seiner aussichtsreichsten Nachwuchsdiplomaten auf den Posten nach München. Nachdem das Reich selbst keine diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl unterhielt und Preußen zwar eine Gesandtschaft am Vatikan hatte, es jedoch keine Nunziatur in Berlin gab, kam der Vertretung des Heiligen Stuhls in München eine gewisse Bedeutung zu. Pacelli kam nicht nur mitten im Krieg nach München, sondern er war auch gleich mit der Vakanz des erzbischöflichen Stuhls von München und Freising konfrontiert. Franziskus von Bettinger war am 12. April 1917 verstorben und so bot sich für den neuen Nuntius die Chance, den im selben Jahr erst in Kraft getretenen neuen Codex Juris Canonici anzuwenden. Pacelli, der an diesem Gesetzbuch selbst mitgewirkt hatte, wollte nun also den erzbischöflichen Sitz, wie es der Codex vorsah, frei vom Papst besetzen lassen, ohne irgendeine Einmischung von bayerischer Seite. Der Ehrgeiz des päpstlichen Diplomaten wurde jäh gebremst. Die bayerische Regierung dachte nicht daran, auf das Recht des Königs zur Nomination der Bischöfe in Bayern zu verzichten, das man im Zug des Konkordates von 1817, Sie haben es eben gehört, dem bayerischen Monarchen gewährt hatte. Und das Beharrungsvermögen der bayerischen Seite zahlte sich dieses Mal noch aus. Durch die Ernennung durch Ludwig III. Wurde Michael Faulhaber neuer Erzbischof von München und Freising. Doch auch politisch standen die Zeichen auf Veränderung. Als am 7. November 1918 Kurt Eisner bei einer Demonstration auf der Theresienwiese die Republik ausrief und den König für abgesetzt erklärte, brach nicht nur auf staatlicher, sondern auch auf kirchlicher Ebene eine neue Zeit für Bayern an. Am 13. November entband König Ludwig III. Die bayerischen Beamten, Offiziere und Soldaten von ihrem Treueeid. Damit endete die weit über 700 Jahre währende Herrschaft der Wittelsbacher. Die weitgehenden Rechte, die das Konkordat von 1817 dem Monarchen zugestanden hatte, wie etwa das Nominationsrecht für die Bischöfe und auch das Präsentationsrecht auf viele Pfarreien, war der Heilige Stuhl nicht bereit, einer revolutionären Regierung einfach so zu überlassen. Zumal es in der Regelung von 1817 wörtlich hieß, dass man dieses Nominationsrecht Max Josef und seinen katholischen Nachfolgern übertrage. Damit war dieser Punkt eigentlich klar. Zwar hatte Kurt Eisner seinen Antritt an der Regierung der Nunziatur in sehr höflicher Weise mitgeteilt, so schildert es der bayerische Gesandte am Heiligen Stuhl. Als aber am 21. Februar der rechtsradikale Anton Graf von Arco auf Valley den bayerischen Ministerpräsidenten auf dessen Weg in den Landtag erschoss, endete die friedliche Phase der Revolution. Am 17. März kam unter schwierigen Bedingungen eine Koalitionsregierung zustande, der Johannes Hoffmann vorstand. Über ihn schrieb Graf Lerchenfeld an den Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt, Edgar Haniel von Heimhausen, im Dezember 1919, Zitat: Ministerpräsident Hoffmann ist auf dem Gebiet der Staat-Kirche-Beziehungen Fanatiker. Er ist außerdem Volksschullehrer vom Beruf. Diese beiden Tatsachen genügen voll auf, um die Gefahr unkluger Handlungen zu beweisen. Zitat Ende. In der Tat hatte es Hoffmann unterlassen, den Amtsantritt seiner Regierung dem Nuntius mitzuteilen oder sonst wie mit der Nunziatur in Kontakt zu treten. Dieses Versäumnis war in kirchlichen Kreisen durchaus negativ bemerkt worden. Als sich die revolutionären Wirren beruhigt hatten, tauchten aber bald neue Probleme auf. Es war nicht nur klar, dass man ein neues Konkordat verhandeln musste, sondern es hatten sich die Rahmenbedingungen für solch ein Vertragswerk deutlich geändert. Die am 11. August 1919 verabschiedete Weimarer Reichsverfassung hatte die deutschen Länder ihrer Souveränitätsrechte beraubt und im Artikel 78 festgehalten, Zitat: Die Pflege der Beziehungen zu den auswärtigen Staaten ist ausschließlich Sache des Reiches. Zitat Ende. Diese Regelung in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1, in dem es hieß, das Reich hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Beziehungen zum Ausland, stellte Bayern ebenso wie den Heiligen Stuhl vor das Problem, dass man einen Weg finden musste, die bewährten diplomatischen Beziehungen zu erhalten. Mehr noch als der Vatikan war Bayern daran interessiert, diesen letzten Rest an staatlicher Souveränität zu erhalten. Ministerpräsident Hoffmann selbst legte auf die Erhaltung der Gesandtschaft am Vatikan jedoch keinen gesteigerten Wert und hatte bereits alles in die Wege geleitet, diese aufzulösen und den bayerischen Gesandten in den diplomatischen Dienst des Reiches übernehmen zu lassen. Doch der intensiven Arbeit Otto von Ritters ist es zu verdanken, dass dies letztlich nicht geschah. Die Erhaltung der Gesandtschaft, so schrieb der Diplomat nach München, sei notwendig, Zitat, damit nicht Bayerns Lebensbaum auf diese Weise auch noch die bald letzten Blätter verliert, die ihm noch ein Anrecht geben, in dem internationalen Staatenwald stehen zu bleiben. Andernfalls ist er demnächst reif, gefällt zu werden, Zitat Ende. Hier wird schon deutlich, welchen Wert Bayern den diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl und damit aber auch natürlich einem neuen Konkordat beimaß. Es galt, die staatliche Souveränität Bayerns zu beweisen, die für den Vatikan natürlich von nicht unwesentlicher Bedeutung war, da es ihm im gegenteiligen Fall kaum möglich gewesen wäre, die Beziehungen auf diplomatischem Gebiet auf Dauer aufrechtzuerhalten. Ritter gelang es, mit Hinweis auf die föderale Gestalt der Reichsverfassung gegenüber der Kurie, mit der Behauptung zu bestehen, dass daher auch dem bayerischen Staate der Charakter einer völkerrechtlichen Persönlichkeit erhalten geblieben sei. Natürlich war der Kurie bewusst, dass dies eine fromme Lüge war, der Bayern den Fortbestand der diplomatischen Beziehungen großenteils zu verdanken hatte. Doch auch Rom hatte seinerseits durchaus ein lebhaftes Interesse, die diplomatischen Beziehungen zu Bayern beizubehalten. Erhoffte man sich doch mit dem katholisch geprägten Land einfachere und günstigere Verhandlungen als mit dem protestantisch geprägten Preußen und dem Reich. Nachdem Preußen eingewilligt hatte, dass seine Gesandtschaft am Heiligen Stuhl in der neu zu gründenden Reichsbotschaft aufgeht, übergab am 30. April 1920 Diego von Bergen, der bisherige preußische Gesandte, als erster deutscher Botschafter dem Papst sein Akkreditierungsschreiben. Dass die wachsende Bedeutung des Reiches wie ein Damoklesschwert über den bayerischen Verantwortlichen schwebte, verdeutlicht die Tatsache, dass am 29. Juni 1920 Pacelli Reichspräsident Ebert sein Beglaubigungsschreiben überreichte und somit zwei Nunziaturen in Personalunion leitete, wobei er in Berlin Nunzius I., in München aber nur zweiter Klasse war. allerdings wie ein Erstklassiger behandelt wurde. Am 27. Dezember 1919 hat die Pacelli Hoffmann mitgeteilt, dass der Heilige Stuhl gewillt sei, Verhandlungen über ein neues Konkordat aufzunehmen. Am 20. Januar 1920 erwiderte Hoffmann in einem Brief, dass die bayerische Regierung gerne zu Verhandlungen bereit sei und wünsche, dass neben den staatsrechtlichen auch die finanziellen Verhältnisse geklärt würden. Die Ausgangslage war für die Kirche ausnehmend gut. Die Reichsverfassung hatte den Kirchen weitgehende Rechte und Freiheiten eingeräumt. So hieß es in Artikel 137 Absatz 3 der Reichsverfassung: Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde. Dies verschaffte der Kirche eine Ausgangsposition, die günstiger kaum hätte sein können. Hinzu kam, dass Ende 1920 der bayerische Gesandte aus Rom vermelden konnte, dass man dort daran dachte, das bayerische Konkordat nicht nur als Muster für das Reichskonkordat, sondern auch für Konkordate mit anderen Ländern verwenden wollte, weswegen man dort auf ein beschleunigtes Vorgehen drängte. Im Interesse der Anerkennung der Staatspersönlichkeit und der kirchenpolitischen Bedeutung Bayerns vermag ich dies nur zu begrüßen, schrieb Ritter nach München. Doch musste man damit in München auch darauf gefasst sein, dass Rom ein Konkordat anstrebte, das Konzessionen an die bayerische Seite eher in einem bescheidenen Umfang erwarten ließ. Wohl nahezu zeitgleich zu der Übergabe der Punktationen an die Regierung im Februar 1920 hatte der Nunzius auch allen 8 bayerischen Bischöfen diese 19 Punkte als Grundlage für das neue Konkordat zugehen lassen. Die Rückmeldungen, die Pacelli von Seiten des Episkopates bekam, waren durchwegs positiv, lenkten die Fragestellungen aber auch immer sofort auf einen wesentlichen Punkt, nämlich den der Ablösung der Staatsleistungen. Dass dieses Thema durchaus komplex war und man schlichtweg nicht einfach die sofortige Ablösung aller Staatsleistungen von Bayern erwarten konnte, war auch dem bayerischen Episkopat klar. Der Bischof von Regensburg, Antonius von Henle, schrieb fast schon resigniert an den Nunzius, Zitat: Es haben uns sogar die Könige in Bezug auf die konkordatsmäßig festgestellten Ablösungen zum Teil enttäuscht. Was ist denn erst von einem finanziell ausgesogenen republikanischen Staat zu erwarten? Zitat Ende. Der Professor für Kirchenrecht an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Freising, Anton Scharnagel, hatte für Pacelli ein Gutachten erstellt, in dem er dem Nunzius seine Sicht der Lage darlegte. Scharnagel führte aus, dass durch die Bestimmungen des Reichsdeputationshauptschlusses die finanziellen Lasten, Zitat, nicht nur die Baulast an den Domkirchen, sondern auch die Erhaltung der Bischöfe, der Kapitel, der Diözesananstalten und die Aufbringung der Kosten für den Gottesdienst an den bischöflichen Kirchen an den Staat als Gesamtrechtsnachfolger übergegangen seien. Zitat Ende. Auch die säkularisierten Güter der Klöster und Stifte könnten, soweit erforderlich, für den Unterhalt der Domkirchen verwendet werden. Doch nicht nur hier sah Scharnagel den Staat in der Pflicht. Auch bei der großen Anzahl der ehemals den Klöstern inkorporierten Pfarreien erkannte er aufgrund der Bestimmungen des Reichsdeputationshauptschlusses eine staatliche Verpflichtung zur Übernahme der Kosten. Allerdings war in diesen Fällen im Einzelnen zu klären, wie die genaue Sachlage war. Denn es konnte sein, dass das gesamte Vermögen einer Pfarrkirche und deren Kirchenstiftung auf das Kloster übergegangen war, wobei es andererseits auch viele Fälle gab, in denen ein Teil des Vermögens und der Pfründe dem jeweiligen Pfarrer und der Stiftung belassen wurden. Es zeigt sich also schon hier, dass eine einfache Lösung wohl nicht zu erreichen war. Zudem musste geklärt werden, wer für den Unterhalt der nicht inkorporierten Pfarreien zuständig war. Scharnagel sah sehr genau, welche Schwierigkeiten den Staat erwarteten, wenn man die Frage der Ablösung der Staatsleistungen lösen wollte. Angesichts der schwierigen finanziellen Lage Bayerns und der im Jahr 1919 stetigen Geldentwertung war eine Ablösung alleine in Geld für die Kirche keine Option. Die Ablöse müsse, so Scharnagel, wenigstens teilweise in Grund und Boden erfolgen und kann dazu auf den Waldbesitz der säkularisierten Klöster zurückgegriffen werden, der sich heute noch im Besitz des Staates befindet und der mit einer entsprechenden Verpflichtung des Staates belastet ist. Sie haben von den reichlichen Waldbesitzungen bei Frau Weigand schon gehört. Und hier sprach Scharnagel einen zentralen Punkt an, der sich durch die Verhandlungen auch weiter ziehen sollte, nämlich die Rückgabe zumindest eines Teiles der säkularisierten Waldgebiete. Doch die prekäre Situation des bayerischen Staatshaushaltes erlaubte diesen Schritt eben nicht und eine Ablösung in reinen Geldbeträgen war für den Staat nicht finanzierbar und für die Kirche nicht akzeptabel, da sie bei dem sinkenden Geldwert hier eine zweite Säkularisation befürchtete. Der gangbarste Weg erschien daher schon zu diesem Zeitpunkt, der eine jährliche Summe der Kirche zur Verfügung zu stellen, die sich aus den zu diesem Zeitpunkt erforderlichen finanziellen Mitteln berechnete. Für alle darüber hinausgehenden Bedürfnisse müsste man eine Kirchensteuer erheben. Wie kompliziert sich im Einzelfall diese Ablösefrage gestalten konnte, zeigt ein Blick auf die Berechnung der Ablösung für die inkorporierten Pfarreien der säkularisierten Klöster. Zuerst musste festgestellt werden, welche Verpflichtungen seinerseits den säkularisierten Klöstern hinsichtlich der Baulast, des Aufwandes für den Gottesdienst, hinsichtlich des Einkommens der Pfarrgeistlichen und so weiter umlagen. Und im Anschluss sollte dann die Verpflichtung nach dem jeweiligen Bedürfnis bis zur Höhe des Gesamtertrages des säkularisierten Vermögens bestimmt werden. Die Problematik war allen Beteiligten klar, wenn auch die Umsetzung einer Lösung unterschiedlich angegangen wurde. Bischof Henle schrieb an Pacelli sehr treffend, Zitat, »Der einzige reelle Besitz, den er, der Staat, noch hat, sind Grund und Boden, besonders seine Waldungen, die gerade zur Zeit einen ungeheuren Wert darstellen. 9/10 dieser Staatswaldungen waren früher Kirchengut. Sollte man deshalb die Ablösungsfrage nicht zunächst auf die Staatswaldungen lenken?« Zitat Ende. Die Reichsverfassung zwinge die bayerische Regierung ja zur Ablösung, weswegen es legitim sei, den Staat darauf aufmerksam zu machen, dass er mit den Gütern ablösen müsse und dies umso mehr, als das Konkordat wiederholt von Gütern als den wesentlichen kirchlichen Einkünften sprach und nicht von Geldbezügen aus der Staatskasse, die im Konkordat von 1817 auch nur als vorläufige Entschädigung gedacht waren, die aber freilich im Laufe der Zeit zu ständigen Bezügen geworden waren. Doch sahen manche Diözesanleitungen die Angelegenheit durchaus realistischer. So wandte sich das Ordinariat in Speyer an Faulhaber, der das Schreiben offensichtlich an Pacelli weiterreichte. Und in diesem Schreiben wurde klar benannt, dass eine Ablösung aktuell nicht realisierbar sei. Die Frage der Ablösung glaubte man in Speyer, Zitat, im Hinblick auf unsere gesamte politische und wirtschaftliche Lage verneinend beantworten zu müssen. Der Mangel an reellen Mitteln ist überragend größer als die nervöse Bereitwilligkeit und Hast zur Ablösung. Zitat Ende. Weitestgehend Einigkeit bestand darin, dass der Staat entweder in Gütern oder Goldwährung ablösen müsse, was angesichts des vollkommenen Wertverlustes des Papiergeldes damals auch ein nachvollziehbares Verlangen war. Dennoch stellte man darüber hinaus weitreichende Forderungen. So sollten staatliche Gebäude, die von der Kirche genutzt wurden und mit einem Unterhaltshaushalt der Kirche übereignet werden, staatliche Baulast an Kirchen sollte möglichst nicht abgelöst werden und der Staat weiter Zuschüsse zur Erhaltung kirchlicher Kunstwerke geben. Dass die Kirchen ihrerseits Einsparpotenzial hätten, mag man im Episkopat nicht so recht sehen. Als Ergebnis der Freisinger Bischofskonferenz berichtet Faulhaber dem Nuntius, dass eine Zusammenlegung der 6 Lyzeen auf eine kleinere Zahl der Episkopat für unmöglich hält, weil die 9 Räume für die nach Diözesen getrennten Seminarien nicht zu beschaffen waren. Dass es bei all diesen Bemühungen nicht nur darum ging, der Kirche Vermögen zu sichern, sondern dieses auch zu verwalten, schienen die Bischöfe erstmal nicht bekümmert zu haben. Bisher, Sie haben es vorher schon gehört, hatte die Kirche nämlich keine volle Freiheit über die Verwaltung ihres Vermögens, sondern dieses wurde großteils vom Staat verwaltet. Dass man nun eine kirchliche Finanzverwaltung bräuchte, erläuterte der Passauer Dompropst Franz Seraph von Pichler dem Nuntius in einem Schreiben vom 23. März 1920. Zitat: Es wird notwendig sein, in jeder Diözese am Sitz des Bischofs eine bischöfliche Rechnungskammer zu bilden und mit der speziellen Aufgabe unter persönlicher Haftung und Verantwortlichkeit ihrer Mitglieder die Kontrolle über die Verwaltung des kirchlichen Vermögens der Diözese zu führen. Zitat Ende. Des Weiteren seien ähnliche Strukturen in den Dekanaten zu bilden. Dies habe nebenbei den Vorteil, dass man den Klerus mehr zur Sorgfalt gegenüber dem kirchlichen Eigentum bewegen könnte, denn durch Abhängigkeit und Kontrolle durch den Staat habe sich bisher, Zitat, bei einem großen Teil des Klerus eine gewisse Sorglosigkeit in Bezug auf das kirchliche Eigentum ergeben, Zitat Ende. Im Juni 1921 berichtete Ritter nach München, dass man in Rom zu mehr Eile drängte, da Benedikt XV. Auch mit dem Reich Konkordatsverhandlungen aufnehmen wollte. Und auch Preußen strebte seinerseits ein eigenes Konkordat an, eine Bestrebung, die, wie Ritter anmerkte, zwar partikularistischen Charakter trage, aber im Effekt der Verreichlichung dienen werde. Daher sei es für Bayern, Zitat, mehr oder weniger eine Lebensfrage, ob es ihm gelingt oder nicht, in allernächster Zeit ein eigenes, vom Reiche unabhängiges Konkordat zu sichern und sich dadurch eine Gewähr dafür zu schaffen, dass ihm wenigstens auf kulturellem Gebiete noch ein Rest von Staatspersönlichkeit erhalten bliebe, Zitat Ende. Dies zeigt erneut, welch hohen Stellenwert das Konkordat für den bayerischen Staat hatte. Der Regierungswechsel in München von Kahr zu Lerchenfeld verzögerte das Vorgehen zusätzlich. Doch zugleich muss betont werden, dass das Reich zu dem Zeitpunkt weit davon entfernt war, der Kurie eine Grundlage für ein Konkordat zu liefern, die attraktiv genug gewesen wäre, dass Rom das bayerische Konkordat ad acta gelegt hätte. Im Januar 1922 hatte der Kultusminister Franz Matt seine letzten Antworten auf die Punktationen Pacellis eingereicht. Am 22. desselben Monats starb Benedikt XV. Als sein Nachfolger bestieg Achille Ratti den Stuhl Petri und nahm den Namen Pius an. Dieser zeigte sich bei der ersten Audienz für den bayerischen Gesandten durchaus wohlwollend für das bayerische Konkordat und die bayerischen Interessen. Er wünschte nicht nur den baldigen Abschluss des Vertragswerkes, sondern auch die Erhaltung der Nunziatur in München und der bayerischen Gesandtschaft am Heiligen Stuhl. Doch nicht nur die Bischöfe, sondern auch die Domkapitel hatten ihre finanziellen Forderungen, die sie nun an Pacelli weitergaben. Das Münchner Domkapitel hatte in Namen und Auftrag sämtlicher Domkapitel Bayerns am 1. Januar 1922 dem Nuntius ein Schreiben übersandt, in dem es sehr präzise Forderungen zur Besoldung der Kapitel auflistete. So forderten sie unter anderem, dass, Zitat, für den ganzen Unterhalt der Domkapitulare und Domvikare aufzukommen, in ähnlicher Weise, wie er für den Unterhalt der Staatsdiener aufzukommen hat, Zitat Ende. Außerdem sollten die Gehaltsregulierung der Domkapitel künftig automatisch mit der Gehaltsregulierung der Staatsbeamten erfolgen. Am 8. April hatte der Eichstätter Domkapitular und Landtagsabgeordnete Georg Wohlmuth eine Aufzeichnung eingereicht, in der er auflistete, welche finanziellen Verpflichtungen der Staat gegenüber der Kirche habe. Was die Ablösefrage anging, so schrieb er, Zitat, im Falle einer Ablösung der konkordatsmäßigen Leistungen muss der bayerische Staat Ersatz durch Sachwerte leisten. Soweit nicht Naturaldotation im Konkordat vorgesehen ist, wird im Falle der Ablösung der Ersatzleistung tunlichst den Geldwerten angeglichen werden, Zitat Ende. Darüber hinaus sollten Dignitäre und Kanoniker mit 65 bei vollen Bezügen und Beibehalt ihrer Wohnung in den Ruhestand gehen können. Dass die finanzielle Lage Bayerns heikel war, erkannte auch die römische Kurie. Dem bayerischen Gesandten Otto von Ritter teilte man im Staatssekretariat mit, dass sich der Vatikan, Zitat, damit begnügen würde, wenn in das Konkordat die Bestimmungen der Reichsverfassung und die Ablösung und über das Eigentum und andere Rechte der Kirche und der religiösen Vereine aufgenommen würden, Zitat Ende. Pacelli seinerseits wollte hingegen die Bestimmungen über die Ablösung in das Konkordat aufgenommen wissen, wie Ritter in einem persönlichen Brief an Graf Lerchenfeld schrieb. Pacelli erhoffte sich von Bayern günstigere Bedingungen als vom Reich. Ritter schrieb, Monsignore Pacelli ist in diesem Punkt päpstlicher als der Papst, und zwar zu unserem Nachteil, weil Bayern meines unmaßgeblichsten Erachtens die Feststellung der Ablösungsgrundsätze ruhig abwarten kann, ohne dass ihm daraus ein Schaden erwächst. Dass man insgesamt den finanziellen Forderungen der Kurie etwas entgegenhalten wollte, betonte Ritter in einem weiteren Brief an Lerchenfeld am 24. April 1922, indem er darlegte, dass wenn Bayern bei der kirchlichen Stellenbesetzung im Vergleich zu früher Abstriche hinnehmen müsse, die Kurie nicht verlangen kann, dass wir uns vertragsmäßig in finanzieller Hinsicht in weiterem Umfange binden, als es absolut notwendig ist, um die Kirche lebensfähig zu erhalten. Dass die Bischöfe klare Vorstellungen hatten, welche Leistungen sie sich von staatlicher Seite erwarteten, zeigt auch der Brief des Passauer Bischofs Sigismund Felix von Ofeldorf, in dem dieser eine Erweiterung und Verbesserung seiner Residenz auf Staatskosten als dringend notwendig bezeichnete. Darüber hinaus sah er auch bei seinem Priesterseminar erheblichen Finanzbedarf. Zitat, es ist als Minimum zu verlangen, voller Unterhalt für alle Alumnen des letzten Jahres und der volle Dienstgehalt für sämtliche Vorstände, das heißt Direktor, Spiritual und Subregens des Klerikalseminars, Regentes und je drei Präfekten der beiden Knabenseminarien, und zwar in Angleichung an die Gehälter und sonstigen Bezüge der auf der entsprechenden Altersstufe befindlichen Seelsorgspriester. Zitat Ende. Im Oktober berichtete Ritter aus Rom und bemängelte darin den im Monat davor der bayerischen Regierung übergebenen Konkordatsentwurf allgemein und auch partiell wegen den Finanzierungsfragen. Der Entwurf war dem Gesandten zu wenig ausgewogen und verlangte Bayern zu viel ab. So griff Ritter zu einem Trick. Er verglich den vatikanischen Entwurf mit dem Konkordat, das der Heilige Stuhl 1917 mit Serbien geschlossen hatte, ein Vertragswerk, das ebenfalls aus der Feder Pacellis stammte. Während man damals seitens der Kirche einwilligte, für die beiden Diözesen Serbiens ein Seminar zu errichten, so sollte in Bayern jeder Diözese je eines errichtet werden, mit einer hinreichenden Dotation seitens des Staates in Grundstücken und Gütern von bleibendem Werte. Es wird auch nicht in Betracht gezogen, dass der Staat schon durch die Bezahlung der Professoren an den Lyzeen indirekt zur Ausbildung für den geistlichen Beruf beisteuert, so schrieb Ritter. Des Weiteren führte er aus, dass Papst Pius XI. In seinem Schreiben an den Präfekten der Studienkongregation vom 1. August desselben Jahres sich ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat, dass für mehrere Diözesen ein Seminar errichtet würde. Dadurch würde dem Staat beträchtliche Kosten erspart werden. Als im Oktober die Antworten der Kurie auf die bayerischen Reaktionen zu Pacellis Konkordatsentwurf ankamen, entsprachen diese nicht den bayerischen Erwartungen. Der bayerische Gesandte fand sie, wie ich eingangs schon erwähnt habe, nicht auf Do und Des gestimmt, und so versuchte man weiter mit dem Heiligen Stuhl zu verhandeln. Wie sehr gerade die Finanzierungsfrage die Verhandlungen erschwerte, zeigt eine Aufzeichnung des Auswärtigen Amtes vom 25. Januar 1923 für den Gesandten von Mucius, in der es heißt, dass die Kurie Forderungen erhoben habe, besonders auf finanziellem Gebiet, Zitat, die seitens der bayerischen Regierung im Landtag für nicht vertretbar gehalten werden, Zitat Ende. In dieselbe Richtung ging ein ausführliches Schreiben des Fraktionsvorsitzenden der Bayerischen Volkspartei, Heinrich Held, an den Nunzius, in dem Held detailliert darlegte, wie er die Mehrheitsverhältnisse im Landtag in Bezug auf eine Abstimmung des Konkordates einschätzte. Nachdem die Gegenentwürfe der bayerischen Regierung nun an den Nunzius gegangen waren, wollte Held diesem darlegen, wie wichtig es sei, kirchlicherseits Konzessionen zu machen, um das Vertragswerk durch das Parlament zu bekommen, und prognostizierte für jede im Landtag vertretene Partei das mögliche Abstimmungsverhalten. Allgemein aber sei es wichtig, dass die Kirche Gegenleistungen einbringe. Zitat, die Vorschläge der Staatsregierung legen außer den alten konkordatsmäßigen Leistungen und ihrer Angleichung an den gesunkenen Geldwert die sogenannten bisherigen freiwilligen Leistungen des Staates derart als quasi Pflichtleistungen für die Zukunft fest, ferner die Staatsleistungen an die Seminarien für die Koadjutoren dienstunfähiger Domkapitulare und für die katholischen Konfessionsschulen in einem Ausmaß und in einer Sinnfälligkeit, dass wir als Parlamentarier für die Verhandlungen im Landtage sowohl den übrigen Parteien als der Öffentlichkeit gegenüber auch auf gewissen Konzessionen der Kirche als augenfällige Gegenleistungen an den Staat hinweisen können müssen, wenn das Zustandekommen des Konkordates nicht auf das Höchste gefährdet werden soll. Zitat Ende. Im Januar 1923 war in München auf der Basis des vatikanischen Entwurfs ein Gegenentwurf verfasst worden, der, so meinte man es und so schrieb es Ritter, das Minimum dessen enthalte, was die Regierung verlangen zu müssen glaube, damit das Konkordat Aussicht habe, eine Majorität im Landtag zu erhalten. In Rom beeilte man sich nun spürbar, die Verhandlungen zu beschleunigen, was wohl auch Pacelli zu verdanken war, der indessen in Rom äußerstes Entgegenkommen empfohlen hatte, wie der Gesandte der Reichsregierung in München von Haniel an die Reichskanzlei berichtete. Man arbeitete im Vatikan mit Hochdruck an dem Referat zum bayerischen Gegenentwurf. Am 6. Mai hatte die Kongregation für außerordentliche Angelegenheiten den bayerischen Gegenentwurf beraten. Der bayerische Gesandte konnte aus der streng geheim tagenden Sitzung aber dennoch einige Ergebnisse erfahren. Interessant ist hierbei, dass er in Bezug auf die Finanzierungsfrage eher lapidar nach München berichtet, wegen der finanziellen Fragen wird es dem Nuntius mit weitestgehenden Vollmachten überlassen, eine Verständigung herbeizuführen. Die anderen Bemerkungen lassen allerdings erkennen, dass man in Rom durch die Arbeit Helds und Ritters und anderer bayerischer Vertreter verstanden hatte, dass man ein gewisses Entgegenkommen zeigen musste, wenngleich auch dieses sich in gewissen Grenzen hielt. So blieb man etwa bei der Ernennung der Bischöfe hart, aber konzidierte in anderen Bereichen ein Entgegenkommen, wenn man auch sagen muss, eines, das dem Heiligen Stuhl keine allzu großen Schmerzen bereitet haben dürfte. Die Besoldung der Bischöfe und Domkapitel war eine Thematik, die immer wieder rege diskutiert wurde. Das Konkordat von 1817 sah vor, dass die Einkünfte zum Unterhalte der Erzbischöfe und Bischöfe auf Güter und ständige Fonds gegründet werden, was aber nicht geschehen war. Stattdessen überwies der Staat jährlich Gehälter an die Bischöfe und Kapitel, obwohl der Heilige Stuhl vor allem, weil ihm sehr am Herzen lag, dem Klerus die notwendige Freiheit und Unabhängigkeit zu sichern. Und der Heilige Stuhl darauf drängte, die Bezüge im Bargeld nur als provisorisches Surrogat anzusehen. Pacelli forderte nun, dass dies geändert werden sollte, dass also der Kirche liegende Güter zur Besoldung der Bischöfe und Kapitel übertragen werden sollten. Daraufhin gab es eine Referatsbemerkung aus dem Kultusministerium zum Schreiben des Nuntius, in dem die finanzielle Lage sehr deutlich zutage trat. Zur Leistung einer Realdotation war und ist der bayerische Staat so wenig imstande wie die übrigen deutschen Staaten, die das nämliche Versprechen gegeben haben, hieß es dort. Ende des Jahres listete Pacelli nochmals genau die Punkte auf, die er nach seinem Willen geregelt haben wollte. Darin auch zwei Punkte, die die Finanzierungsfrage betrafen. Der eine, Zitat, die Kirche ist berechtigt, ihr Vermögen frei zu verwalten. Der Kirche steht das Recht zu, von ihren Gliedern Steuern zu erheben und über die Verwendung derselben frei zu verfügen. Der Staat wird die Kirchensteuer gegen eine mäßige Vergütung mit den Staatssteuern erheben. Zweiter Punkt, die Gebäude und Grundstücke des Staates, die derzeit unmittelbar oder mittelbar kirchlichen Zwecken dienen, werden in das Eigentum der Kirche übertragen. Die jetzt dem Staat obliegende Baupflicht und die Baulasten werden angemessen abgelöst. Zitat Ende. Im Dezember war man soweit gediehen, dass man sich in München wie in Rom um die Modalitäten der Unterzeichnung und Ratifikation Gedanken machte. Ministerpräsident Eugen von Knilling teilte seinem Kultusminister mit, dass er vorschlage, den völkerrechtlichen Übungen gemäß das Konkordat durch die Bevollmächtigten unterzeichnen zu lassen, nachdem die Reichsregierung ihr Einverständnis hinsichtlich der Konformität mit der Reichsverfassung gegeben hatte und es schließlich dem Landtag zur Beschlussfassung zu übermitteln. Dieser sollte das Vertragswerk nur annehmen oder ablehnen können. Weitere Verhandlungen sollten ausgeschlossen sein. Am 12. März 1824 hatte der bayerische Gesandte in Berlin dem Reichskanzler die Entwürfe mit der Bitte um höchste Geheimhaltung übergeben. Am 18. kam die Zusage des Reichskanzlers, dass er keine Einwände gegen das Konkordat habe, wofür ihm auch der Kardinalstaatssekretär besonders für die schnelle Prüfung seinen Dank aussprach. Als am 29. März 1924 das Konkordat unterzeichnet worden war, sandte das bayerische Außenministerium an Pacelli eine Erklärung, in der festgehalten wurde, dass die bayerische Staatsregierung eine staatliche Mithilfe zur Beschaffung entsprechender Einrichtungen an einem Ort im rechtsrheinischen Bayern zahlen würde, solange der Staat finanziell nicht in der Lage sei, ein Lyzeum oder ein vollständiges Priesterseminar in der Diözese Speyer zu errichten. Das war nämlich noch eine der ungeklärten Fragen, weil das das einzige Bistum war, das noch kein eigenes Priesterseminar besaß. Auch die Finanzierungsfrage in Bezug auf die Gehälter der Erzbischöfe, Bischöfe und Domkapitel blieb Thema. Während die Staatsregierung den Ordinariaten mitgeteilt hatte, dass sie mit dem Heiligen Stuhl sich ins Benehmen gesetzt hätte, um mit diesem die Umrechnung der Konkordatsätze im Goldmark zu besprechen, wusste die Nunziatur von diesem Vorgehen offenbar nichts. Dies veranlasste Anton Scharnagel dazu, Pacelli gegen diese einseitige Festsetzung der Beträge zu protestieren. Am 10. März hatte dann Faulhaber an Pacelli geschrieben, dass er es in Übereinstimmung mit seinem Bamberger Kollegen Erzbischof Haug für angebracht halte, dass die Nunziatur bei der bayerischen Regierung Verwahrung dagegen einreiche, dass die Bezüge einseitig von Seiten des Staates ohne vorausgehende Verhandlungen erfolgte. Ein solches Vorgehen würde verhindern, dass ein Schweigen in dieser wichtigen Sache, so Faulhaber, in der Zukunft nicht als Zustimmung zu einer einseitigen Durchbrechung des alten Konkordates gedeutet werden könnte. Am 13. November hatten Vertreter der Reichsregierung nach Berlin an das Reichskanzleramt berichtet, dass die Verhandlungen im Verfassungsausschuss des Bayerischen Landtags weiterliefen und das Abstimmungsverhalten einiger Fraktionen noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Scharnagel hatte am 27. November Pacelli eine Gegenüberstellung der Bestimmungen des Konkordates und der beiden Verträge mit den evangelischen Landeskirchen übersandt und aufgelistet, welche Bestimmungen für die beiden Parteien je vorteilhafter seien. Das Problem war nämlich, um das Konkordat durch den Landtag zu bekommen, musste man auch den protestantisch geprägten Parteien und auch den beiden protestantischen Kirchen etwas anbieten, was man in dem Fall so tat, dass man die Bestimmungen des Konkordates da änderte, wo es für die Protestanten notwendig war, und aber die finanziellen Bestimmungen übernahm, die quasi im Konkordat für die katholische Kirche vorgesehen waren. Und so listete er nun auf, dass die Dienstaufwandsentschädigung für die Erzbischöfe und Bischöfe nicht explizit festgelegt waren, die für die Kirchenpräsidenten hingegen schon. Zudem waren für die jüngeren Kanoniker an den Domkapiteln keine Wohnungsgeldzuschüsse vorgesehen, während dies für die Mitglieder des protestantischen Landeskirchenrates dennoch der Fall war. Am 15. Dezember 24 berichtete der Vertreter der Reichsregierung dann, dass die Landesausschusssitzung der Deutschnationalen Volkspartei in Nürnberg in Bezug auf die Finanzierungsfrage beschlossen hatte, dem Konkordat und den Verträgen mit den evangelischen Landeskirchen zuzustimmen, wenn die Parität der finanziellen Leistungen des Staates für die beiderseitigen Religionsgesellschaften herbeigeführt wird. Am 8. Januar 1925 wurden die Beratungen im Verfassungsausschuss schließlich zum Abschluss gebracht. Aus diesem Anlass gab Ministerpräsident Held eine Erklärung bekannt, auf die man sich geeinigt hatte, damit man sie im Plenum des Landtags verlesen könne, um dort das Konkordat und die Verträge mit den beiden protestantischen Landeskirchen ratifizieren zu lassen. Was die Ablösefrage anbelangte, einigte man sich auf die Formulierung: Die Verpflichtung des bayerischen Staates zur Realdotation der katholischen Kirche steht fest und ist gewährleistet durch den Artikel 130 der Reichsverfassung. Die Festsetzung der einzelnen Vermögenswerte im Fall einer Durchführung der Dotation wird nur im Einverständnis mit dem Landtag getroffen. Zitat Ende. Wie zäh die Verhandlungen gewesen sein müssen, zeigt das Schreiben des bayerischen Gesandten an Pacelli, der dem Nunzius, der gerade in Rom weilte, die Formulierungen mitteilte und mit den Worten "Diese seien nach langem Kampfe gelungen" kommentierte. Was also blieb am Schluss? Wie teuer hat Bayern sich dieses Konkordat erkauft? Welche Gegenleistungen hat es bekommen? Die Gegenleistungen sind überschaubar. Beim Nominationsrecht blieb Pacelli stur. Der bayerischen Regierung wurde lediglich ein Vetorecht eingeräumt, sollten politische Bedenken gegen einen Kandidaten für einen bayerischen Bischofsstuhl bestehen. Ansonsten waren die finanziellen Leistungen Bayerns enorm und sind es bis heute. Wenn Sie in den Konkordatstext schauen, ich möchte Ihnen nur zwei Beispiele geben, so steht da: Der Staat wird die erzbischöflichen und bischöflichen Stühle, die Metropolitan- und Domkapitel mit einer Dotation in Gütern und ständigen Fonds ausstatten, deren ehrliche Reineinkünfte sich bemessen auf der Grundlage jener, die im erwähnten Konkordat festgesetzt sind, wobei dem Geldwert vom Jahre 1817 Rechnung zu tragen ist. Es ist die Bezahlung der Kapitel, der Regenten, der Priesterseminare, dass den allen Bischöfen kostenlos ein Haus, eine Residenz zur Verfügung gestellt wird, dass Archivgebäude zur Verfügung gestellt werden, dass nicht nur den Bischöfen, sondern auch den Dignitären, also den Mitgliedern der Domkapitel, den älteren Kanonikern und drei älteren Vikaren eine ihrer Würde und ihrem Stande entsprechende Wohnung angewiesen wird und dass eben auch für das Ordinariat, das Kapitel und das Archiv Gebäude überlassen werden und für die Deckung etwaiger Fehlbeträge der Ordinariatsbedürfnisse gibt es dann Fonds, Einkünfte aus beweglichen und unbeweglichen Gütern. Das heißt, die finanziellen Leistungen des Staates waren und sind enorm. Bayern war damals nicht in der Lage abzulösen, es war 1817 nicht in der Lage abzulösen, es war 1925 nicht in der Lage abzulösen. Man wollte dieses Konkordat, um seine Eigenstaatlichkeit auf diesem Gebiete zu erhalten, und von daher hat man sich dieses teure Wunschkind etwas kosten lassen. Herzlichen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.